Wir hören in dieser Predigt am Karfreitag auf Hebräer Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Hebräer 5, 7 bis 9 und für das bessere Verständnis lese ich die Verse 1 bis 10. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohepriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hatte es sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch seine Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum hohen Priester ernannt, zu einem hohen Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Der Herr segne an uns allen sein Wort. Liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, der Karfreitag ist ein ganz besonderer Feiertag, denn er ist ein trauriger Freudentag. Ludwig hat vorhin schon dafür gebetet, dass wir an diesem Tag uns freuen darüber, dass Jesus für uns gelitten hat und zugleich eine traurige Sache, dass Jesus für unsere Sünden all diese Leiden auf sich genommen hat. Wir würden Freude und Trauer vielleicht eher als Gegenteile beschreiben, aber das ist gerade das Besondere am Karfreitag und dann auch im ganzen Christentum, dass wir sozusagen mit Tränen in den Augen Freudensprünge machen können. Wir nehmen die Trauer und das Leiden sehr ernst. Das ist auch der Grund, warum es heute Abend zum Beispiel nicht so ein wildes Abendprogramm geben wird. Aber zugleich ist es für uns alle ein Tag der Freude und wir müssen nicht so tun, als wäre Jesus noch im Grab, sondern Jesus ist auferstanden. Ich hoffe, dass Gott uns allen im angemessenen Maße eine Trauer schenkt, eine aufrichtige Trauer, nicht eine gespielte, wir müssen jetzt traurig sein, weil Karfreitag ist, sondern ein aufrichtiger Schmerz über die Leiden und den Tod Jesu und dass er uns im gleichen Maße schenkt, dass wir uns freuen können, dass wir überglücklich sind für all das Gute, was wir von diesem Herrn empfangen haben. Die Predigt beinhaltet drei Punkte. Das erste ist eine Einleitung und dann beschäftigen wir uns mit dem Leiden Jesu und mit unserer Antwort. Der erste Punkt lautet, Jesus ist besser. Jesus ist besser. Um diesen Abschnitt hier im Hebräerbrief richtig verstehen zu können, ist es wichtig, dass wir einen allgemeinen Überblick über die Hebräer haben und über den Hebräerbrief und dann auch noch etwas zu den Priestern aus dem Alten Testament. Diese kleinen Punkte wollen wir in dieser Einleitung einmal bedenken. Wer waren die Hebräer? An sie wurde ja dieser Brief gerichtet. Und wir wissen, dass es Christen sind, die früher in der jüdischen Religion waren. Sie sind sozusagen vom Judentum zum Christentum übergetreten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir dann noch sehen werden. Und außerdem wissen wir von diesen Christen, dass sie verfolgt wurden. Und dabei geht es nicht nur darum, dass sie vielleicht ein bisschen gehänselt wurden oder dass man sie einmal ausgelacht hat. Man kann zu diesen Leuten nicht mehr einfach sagen, ja, reiß dich mal zusammen und anderen geht's noch schlechter oder harte Zeiten gehen wieder, aber harte Typen bleiben. Nein, diese Männer und Frauen und Kinder, sie haben wirklich gelitten, weil sie Christen sind. Sie wurden in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Und wenn ein Christ in der Öffentlichkeit verurteilt oder verlästert wurde, vielleicht im wahrsten Sinn des Wortes irgendwo einmal wieder auf dem Marktplatz an den Rand gedrängt wurde und beschimpft wurde, dann hat sich die Gemeinde, dann haben sich andere Gemeindemitglieder offen zu ihm bekannt. Sie haben sich hinter ihn gestellt. Wenn man sie in der Öffentlichkeit gesehen hat, da hat man die Straßenseite gewechselt, da hat man sie verächtlich angeschaut, hat die Köpfe zusammengesteckt und dann wurden sie vielleicht noch im Geschäft benachteiligt. Es heißt, dass man ihnen ihren Besitz geraubt hat. Vielleicht hat man sie ausgeraubt, vielleicht hat man für sie die Waren teurer gemacht, vielleicht hat man ihnen auch verboten, einige Dinge zu besitzen. Und das alles, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn und ihren Heiland, ihren Retter bekennen. Und das Besondere ist, was noch dieser Autor dann in diesem Brief schreibt, ist, dass sie das alles mit Freude getan haben. Sie haben nicht von Anfang an die Nase voll gehabt und alles hingeschmissen, sondern sie haben sich lange Zeit mit Freude diesem Elend ausgesetzt. Sie haben sich darüber gefreut, dass Gott ihnen einen ewigen Besitz schenkt, auch wenn hier dieser irdische Besitz ihnen weggenommen wurde. Und sie haben sich, so paradox das vielleicht auch klingt, sogar darüber gefreut, dass Gott sie begnadigt, leiden zu lassen, denn auch ihr Herr, auch Jesus, hat ja gelitten. Man kann diese Leute also nicht hier leichtfertig verurteilen, sondern das Thema ist für sie wirklich sehr ernst. Und doch wurde es ihnen eines Tages zu viel. Irgendwann werden sie doch müde. Irgendwann hatten sie keine Freude mehr daran, Gott nachzufolgen. Hatten sie keine Freude mehr daran, vor anderen Leuten zu bekennen, dass sie Christen sind. Und nicht nur das, dann fangen sie an, die Gottesdienste nicht mehr zu besuchen, weil sie keinen Ärger wollen. Und die Konsequenz ist, dass sie geistlich abgestumpft sind. Das wird dann in diesem Abschnitt, in Kapitel 5, ab Vers 11, sehr ausführlich und sehr erschreckend behandelt. Sie verstehen die Bibel nicht mehr richtig. Das, was sie früher einmal wussten, das verstehen sie jetzt nicht mehr. Das ist ihnen jetzt zu kompliziert. Die Grundlagen des christlichen Glaubens haben sie vergessen. Und scheinbar wollen sie es auch gar nicht verstehen. Und zum einen sagen wir natürlich, das ist wirklich falsch. Es ist eine Sünde, dass sie sich von Gott abkehren, dass sie sich von ihm abwenden. Und der Autor macht ihnen schwere Vorwürfe. Und andererseits ist es eine große Not. Brauchen diese Menschen wirklich Hilfe? Sie brauchen jemanden, der sie tröstet. Sie brauchen jemanden, der sie wieder aufbaut und ermutigt, Jesus weiter mit ganzer Kraft nachzufolgen. Und dafür wurde dieser Brief geschrieben. Für die Leute, die nun mit ihrem Christentum in so viel Schmerzen hineingekommen sind, gab es eigentlich nur einen Ausweg. Sie sagten sich, okay, wir gehen zurück zum Judentum. Sie wollten wieder Anhänger der jüdischen Religion werden, denn für die Juden gab es damals kein Problem. Diese Religion war zumindest toleriert. Und nach so viel Leiden und nachdem kein Ende in Sicht ist, fangen sie irgendwann an, sich zu fragen, lohnt sich das alles? Ist das Christsein etwas so Besonderes, dass sich diese ganzen Schmerzen, dass sich dieses Ausgestoßenwerden von der eigenen Familie verlacht zu werden, dass sich das alles lohnt? Und ist die Religion unserer Väter so viel schlechter gewesen? Oder waren wir damals vielleicht noch etwas übereifrig? Waren wir emotional aufgeladen, vernebelt, irgendwie noch im Freizeitfieber vielleicht? Und dann sind sie zu dem Ergebnis gekommen, jüdisch zu sein ist genauso gut, vielleicht sogar noch besser, denn erstens werden wir auch gerettet und zweitens werden wir wenigstens nicht verfolgt. Und der Autor sagt, nein, das geht nicht. Rettung gibt es nur bei Jesus Christus. Und wenn ihr zum Judentum zurückkehrt, seid ihr ewig verloren. Er beweist in seinem Brief, dass Jesus dieses ganze Priestersystem im Alten Testament, was ihr vielleicht schon mal in den ersten Büchern bei Mose gelesen habt, was so kompliziert und manchmal auch ein bisschen langweilig ist, dass Jesus dieses ganze System überflüssig macht. Und er macht es nicht nur überflüssig, sondern der Autor zeigt, dass dieses ganze System eigentlich nur für Jesus geschrieben wurde. Alles weist auf ihn hin. Und das will gar nicht, dass man sozusagen jetzt noch im Alten Testament bei diesen Opfersystemen festhängt, sondern es will auf Jesus Christus hinweisen. Und darum ist die Aussage des Hebräerbriefes, Jesus ist besser. Jesus ist besser als Mose, der die wichtigste Figur im Alten Testament ist. Jesus ist besser als Aaron, von dem wir gelesen haben, der erste Hohepriester war. Jesus ist besser als alle Priester des Alten Testamentes. Und nicht nur das. Jesus ist nicht nur ein besserer Priester, Jesus ist ein besseres Opfer. Ein besseres Opfer als all die Tieropfer. Und die Antwort für alle, die sich vielleicht irgendwie fragen, kriegen wir noch irgendwo anders als bei Jesus Christus die Rettung, das ewige Leben, kommt hier in diesem Brief die Antwort, Jesus ist besser. Jesus ist besser als alle anderen Wege. Er ist der einzige Weg zu Gott. Im Alten Testament wurde das Priestertum eingesetzt, damit die Menschen, die ja von Gott getrennt leben wegen ihrer Sünde, deswegen, weil sie das Gesetz Gottes übertreten haben, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Und so hat ein Priester dann immer Tiere auf dem Altar dargebracht, er hat sie geschlachtet und dann auf dem Altar dargebracht. Und so konnte Gott Gemeinschaft mit diesem Volk haben. Eigentlich kann jetzt ein totes Tier, ein totes Schaf keine Sünden vergeben, aber weil diese Tiere alle ein Hinweis auf Jesus sind, hat Gott diese Opfer angenommen. Die Priester treten also für die Menschen ein, indem sie etwas opfern und Gott so den Menschen vergibt. Und das führt uns zum zweiten Punkt, da Jesus auch ein Priester ist. Und der heißt Jesu Leidensgehorsam. Erstens also, Jesus ist besser. Zweitens, Jesu Leidensgehorsam. Wenn Jesus jetzt also ein besserer Priester ist, wie es der Autor hier schreibt, dann müssen wir ja fragen, was ist sein Opfer? Und von einem Tier haben wir nichts gelesen. Ein Tier kommt nicht vor. Der Autor sagt, er hat gebetet und er hat gefleht. Das hat er dargebracht. Das ist das gleiche Wort wie am Anfang, wo es über die Priester heißt, dass sie Opfer darbringen. Das heißt, Jesus hat selbst gelitten und so etwas gab es noch nie. Es musste keinem Lamm die Kehle durchgeschnitten werden, sondern ein Mann selbst, der gibt sich hin, der leidet, der weint, der schreit, der wird gefoltert und der stirbt. Und dieses Leiden, dieses ängstliche Schreien und Beten, das haben wir heute schon gehört, ist am deutlichsten im Garten Gethsemane. Was hat er da gebetet? Sein Gebet war, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Auf gut Deutsch, er hat gebetet, dass er nicht ans Kreuz muss, dass er nicht ans Kreuz muss, um für unsere Sünde zu leiden. Es ging ja darum, dass die Sünde seines ganzen Volkes auf ihm liegt und dass er Gottes ewiges Gericht jetzt in wenigen Stunden geballt tragen und ertragen muss. Und er fürchtete sich mit unerträglicher Angst. Jetzt können wir natürlich fragen, war Jesus nicht Gott? Hat er nicht selbst Tote zum Leben erweckt? Hat er nicht selbst von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wie fürchtet sich denn ein Gott vor dem Tod und vor dem Schmerz? Ja, Jesus war und ist wahrer Gott. Er ist wirklich Gott. Aber er ist auch wirklich Mensch und er leidet so, wie ein Mensch leidet. Er ist dann nicht anders als wir. Und in Matthäus 26 hieß es dann: Meine Seele ist betrübt über alles bis hin zum Tod. Er war so traurig, er hatte so eine Angst, dass ihm zum Sterben zumute war. In Lukas steht, als er in Angst war, betete er heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Sein Kampf in der Angst in diesen Stunden war so groß, so panisch, dass er Blut schwitzte und zwar so viel, dass es ihm das Gesicht herunterlief und auf den Boden tropfte. Und er hat sich dort nicht gesagt, ja, ich bin Gott, ich werde auferstehen, ich komme da durch. Er spielt auch nicht, okay, ich muss jetzt leiden, damit die Schrift erfüllt wird, damit sich die Prophezeiungen erfüllen. Er leidet, wie man nur leiden kann. Er hat sich hier selbst nicht mehr getröstet, er hat sich hier selbst nicht mehr ermutigt, hat sich nicht mehr gesagt, ja, beiß die Zähne zusammen, Augen zu und durch. Nein, dafür musste Gott, damit Jesus, der Gott und Mensch ist, wieder auf die Beine kommt, dafür musste sein Vater ihm einen Engel schicken. Jesus war am Ende. Und wisst ihr, als Jesus dann das erste Mal zu den Jüngern zurückkam, und als der Engel kam, das kommt später, da wusste Jesus, okay, der Wille des Vaters wird geschehen. Als der Engel zu ihm kam, da wusste er, dieser Engel stärkt mich, damit ich sterbe. Und auch danach, schreibt Lukas, hat er noch weiter gebetet, hat er noch weiter Angst gehabt. Aber er hatte die Bestätigung, der Wille des Vaters würde geschehen und er wurde gestärkt, um sterben zu können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, nachdem er das erste Mal zu den Jüngern zurückkommt, sagt er, könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Nicht eine Stunde, er hat hier nicht 5 Minuten gebetet und dann war das vorbei, sondern eine Stunde lang hat er zu Gott gefleht, hat geschrien, hat geheult. Er hat eine Stunde in Todesnot verbracht und geht zu diesen Jüngern zurück, die schlafen. Und dann geht er noch ein zweites Mal hin und betet diese gleiche Bitte nochmal und geht noch ein drittes Mal hin und betet das nochmal. Immer wieder die gleiche Bitte, so eine, obwohl er wusste, Gottes Wille muss geschehen. Ich muss ans Kreuz. Er kann auch nicht mehr singen sterben, wie das einige Märtyrer später konnten. Nein, er leidet zutiefst. Nichts von seiner göttlichen Natur hat es ihm leichter gemacht. Wenn es möglich ist, bat er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er schrie es zu ihm, er heulte. Diese Stelle hier, Hebräer 5, ist meiner Meinung nach in der ganzen Schatzkammer der Heiligen Schrift ein ganz besonderer Edelstein. Denn wir können hier nur ehrfürchtig staunen, dass derjenige, der Himmel und Erde zusammenhält, der sie geschaffen hat, der allmächtig ist, dass er in diesem Garten unter Schreien und Weinen zu seinem Vater fleht. Er möge ihm dieses Gericht ersparen. Und er tat das für uns. Aber Jesus blieb nicht dabei stehen und auch wir können das nicht tun. Denn es heißt weiter, er brachte das Gebet dem dar, der ihn vom Tod erretten kann. Und das ist sein Vater im Himmel. Und es heißt weiter, er wurde erhört, weil er Gott ehrte, weil er gottesfürchtig war und seinen Willen annahm. Denn auch das Gebet im Garten Gethsemane geht ja weiter. Lass diesen Kelch nicht an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Und so lernte er, obwohl er Sohn war, den Gehorsam. Das ist der Leidensgehorsam. Jesus stellt sich unter den Willen seines Vaters und nimmt die Schmerzen und die Strafe für unsere Sünde auf, obwohl er Todesängste erleidet. Und obwohl er darum gebeten hat, dass es nicht so kommen würde. War denn Jesus irgendwann einmal ungehorsam, dass man hier jetzt sagen kann, Jesus hat gehorsam gelernt? Nein, Jesus war nie ungehorsam. Er hat immer den Willen Gottes getan. Er hat immer getan, was Gott gefallen hat. Umso erstaunlicher ist es, dass er nun den Verbrechertod stirbt. Er hat immer den Willen Gottes getan. Und was der Autor sagen will, ist, Jesus hat gelernt, was es bedeutet, im Leiden gehorsam zu sein. Gehorsam kann man ja nur sein, wenn mein eigener Wille mit dem Wille Gottes oder mit dem Willen eines anderen im Konflikt steht. Wenn ich etwas anderes will, dann kann ich nur Gehorsam zeigen. Und Jesus hatte erst einen anderen Wunsch, dass es an ihm vorbeigeht, und hat dann sich seinem Vater untergeordnet und diesen Willen für sich angenommen. Er blieb Gott treu. Er hat Gottes Willen über sein gestellt und die Leiden ausgehalten. Das ist der Leidensgehorsam, und das ist das, was dieser Autor hier mit Gottesfurcht oder mit Ehrfurcht meint. Er hat seinen Vater geehrt. Es war ihm wichtiger, den Willen seines Vaters zu tun, als dass ihm dieses Leid, dieses stundenlange Elend erspart bleibt. Er hat seinen Willen geopfert und dann sein Leben. Und das ist etwas Eigenartiges, was hier auch beschrieben wird. Es heißt ja dann, Jesus wurde erhört. Aber ist das nicht ironisch? Hat Jesus denn nicht zu dem gebetet, der ihn vom Tod erretten kann? Und dann ist doch Jesus doch gestorben. Als er fertig war mit Beten, da sind die Soldaten in den Garten gekommen. Er wurde abgeführt, er wurde vor Gericht gebracht, er wurde schlimmstens gefoltert. Er wurde gekreuzigt, und wir lesen, dass er selbst noch am Kreuz schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wurde er also doch nicht erhört? Doch, Jesus wurde erhört. Und wie? Denn Gott gab ihm die Kraft, gehorsam bis ans Kreuz zu gehen und dort zu sterben. Was für eine Gebetserhörung. Da können wir nur noch staunen, dass die Erhörung des Gebets darin besteht, dass Gott ihm die Kraft gibt, doch zu sterben. Und dann hat er ihn auch vom Tod zu neuem Leben auferweckt. Das ist also keine Ironie, denn Jesus hat ja ernst gemeint: nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also geschah auch der Wille des Vaters, aber er gab seinem Sohn die Kraft und erweckte ihn zu neuem Leben. Die Formulierung muss also darum auch heißen: er betete zu dem, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und das hat Gott getan. Und dieser Leidensgehorsam, von dem wir jetzt etwas gehört haben, der hat für uns eine entscheidende Bedeutung. Und darum heißt unser dritter Punkt unser Glaubensgehorsam. Jesu Leidensgehorsam und drittens unser Glaubensgehorsam. Das heißt ja weiter: nachdem Jesus vollkommen gemacht wurde durch die Leiden, wurde er allen, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils oder der Ursprung des ewigen Heils. Mit dem Vollkommen ist es hier wie mit dem Gehorsam. Jesus war immer gehorsam, aber hat gelernt, was es heißt, gehorsam zu sein. Und bei dem Vollkommen ist es auch so: Jesus war immer vollkommen. Er ist immer der Sohn Gottes gewesen, der keine Sünde hat. Aber durch das Leiden und durch die Auferstehung ist er ein wirklich guter, vollkommener Priester für uns geworden. Dadurch, dass er selbst gelitten hat, kommt das Heil zu uns, und es ist wirklich zustande gekommen. Es ist am Kreuz passiert. Das Heil bedeutet Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben mit Gott und allen Christen, ewige Freude mit dem Vater, ewige Freude mit dem Sohn, den wir dort sehen werden, der hier für uns weinte und schrie und starb, und ewige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der uns täglich führt, ohne den wir an unseren Vater bestehen könnten. Diese Rettung, also dieses ewige Leben, für das Christus sich selbst geopfert hat, das verkündigt Gott dir heute. Und zwar heißt es allen, die ihm gehorchen. Allen, die ihm gehorchen. Heißt das jetzt, dass wir keine einzige Sünde mehr begehen dürfen? Oder heißt das, dass wir uns durch viele christliche Dinge erarbeiten müssen, dass Gott uns lieb hat und in seinen Himmel lässt? Nein, weder noch. Du musst nichts erarbeiten. Und du darfst mit allen deinen Sünden, auch denen, die du in Zukunft tun wirst, immer wieder zu Gott kommen, und er wird dir vergeben. Aber was heißt das dann? Was heißt hier Gehorsam? Warum schreibt er nicht Glauben? Allen, die ihm glauben, sondern Gehorsam. Im Hebräerbrief Kapitel 3 schreibt der Autor etwas über das Volk Israel. Und er sagt dort: Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Und er hat ihnen das Versprechen gegeben: ich führe euch bis in das gelobte Land, in das Land Kanaan. Und so führte Gott dann auch dieses Volk durch die ganze Wüste bis an die Grenze des Landes. Und das Volk, das war schon ständig irgendwie mürrig und Gott hat schon viel Geduld mit ihm gehabt. Ständig haben sie sich über Gott beklagt und über Mose beklagt, weil sie sich die Führung durch die Wüste anders vorgestellt hatten. Und jetzt, als sie schon durch die ganze Wüste gekommen sind, als sie schon an der Grenze zu diesem Land stehen, da bekommt das Volk Angst. Obwohl es sagt, ja, das Land ist wirklich gut. Es hat es erkannt, es hat ja diese Botschafter ausgesandt und die kamen mit riesigen Weintrauben zurück. Also das Volk hat gewusst, das Land ist wirklich gut. Und trotzdem hat es bewusst abgelehnt, in dieses Land zu gehen. Es hat Gott einen Vorwurf gemacht, du hast uns nur hierher geführt, um uns hier in der Wüste sterben zu lassen. Und Gott sagt, diese Sünde, die vergebe ich euch nicht. Dass ich euch euer ganzes Leben lang geführt habe, bis hierher, und ihr jetzt sagt, wir wollen den ganzen Weg zurück bis nach Ägypten führen. Gott sagt da nicht, okay, ja, geht zurück. Und wenn ihr es euch in 30 Jahren anders überlegt, dann befreie ich euch nochmal aus Ägypten. Sondern er hat sie erlöst aus Ägypten und bis an diese Grenze geführt. Und weil das Volk dort gegen Gott sich auflehnt, lässt er sie alle in der Wüste sterben, außer Josua und Kaleb. Und dann heißt es in Kapitel 3 in den Versen 16 bis 19, welche haben sich denn aufgelehnt? Also welche Menschen in diesem Volk Israel damals? Waren es nicht alle, die mit dem Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und wem war Gott 40 Jahre lang zornig? Nicht etwa denen, die gegen ihn gesündigt hatten und die daraufhin in der Wüste gestorben sind? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die ungehorsam gewesen waren. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Hier ist Ungehorsam und Unglaube auf einer Ebene. Das Volk war ungehorsam gegen Gott und Gott, weil Gott ihnen das Versprechen macht, in das Land zu führen und sie sich dagegen auflehnten. Und dann sagt der Autor, es war ihr Unglaube. Sie glaubten nämlich nicht an Gottes Verheißung. Sie glaubten nicht, dass er wirklich die Macht hat. Sie hielten nicht an seinem Wort fest. Und darum waren sie gegen ihn und mussten in der Wüste sterben. Ungehorsam bedeutet also hier, wenn man Gottes Wort, Gottes Versprechen nicht glaubt und sich darum gegen ihn wendet. Wenn man die Pilgerreise auf halber Strecke abbricht oder wenn man meint, man könnte eigene Wege einschlagen. Genauso war es mit den Hebräern. Sie wollten nicht mehr treu an Jesus festhalten. Ihr Glaube war vielleicht noch da, aber er war sehr, sehr erschüttert. Ihr Glaube, dass Jesus besser ist, war erschüttert. Und der Glaube, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn jetzt der Ungehorsam ist, dass man Gottes Versprechen nicht mehr glaubt und sich dann gegen ihn wendet, dann ist der Gehorsam, an Gottes Wort festzuhalten und in diesem Glauben zu leben. Das bedeutet Nachfolge, im Glauben zu leben. Also Gottes Wort, Gottes Versprechen, an Gottes Sohn glauben und dieses Leben im Glauben durchzuhalten. Das meint der Autor hier mit Gehorsam. Es geht also nicht um Erarbeiten, aber es heißt auch nicht, sich einmal bekehren und dann ist die Sache irgendwie erledigt. Und es geht weiter wie bisher. Wir haben jetzt gehört, dass Jesus besser ist. Er kann wirklich retten, weil er ein besserer Priester ist, weil er ein besseres Opfer ist. Und das ist so, weil er Leidensgehorsam hatte. Wir könnten auch sagen, weil er im Leiden seinem Vater nachfolgte, werden jetzt alle gerettet, die im Glauben ihm nachfolgen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet für die Gläubigen unter uns, dass wir den Blick beständig auf Jesus Christus gerichtet halten, dass wir auf sein Leiden immer wieder sehen, dass wir auf sein Schreien, auf sein Heulen sehen. Denn das ist unser Leben, das ist unser ewiges Leben, dass er uns dort verdient hat und es ist uns ein Vorbild für die Nachfolge. Haltet fest an Gott, wie er an seinem Vater festhielt und euch so in den Himmel vorausgegangen ist. Verbannt immer wieder jeden Anflug eines Zweifels. Ihr könntet irgendwie diese Reise, diese Pilgerreise mit halber Kraft beenden, oder ihr könntet umkehren, oder ihr könntet eigene Wege gehen. Und haltet auch im Leiden an ihm fest. Die beste Strophe in Bonhoeffers Lied von guten Mächten, finde ich, ist die dritte Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten väterlichen Hand. Dankbar den an den Rand gefüllten bitteren Kelch nehmen, weil Gott uns sie als unser Vater reicht, ihn, diesen Kelch. Und für diejenigen unter uns, die vielleicht noch nicht an Gott glauben, bedeutet dieser Vers, vertraut auf Gott, dass er der Allmächtige ist, dass er der einzig wahre Gott ist und dass er durch Jesus auch einen Sünder wie mich und dich, in seine Familie aufnimmt. Klammert euch ganz an Jesus Christus. Vertraut auf ihn, vertraut auf den, der unter eigenen Tränen zu Gott rief und dann am Kreuz starb und von den Toten auferweckt ist. Jesus bietet euch das Leben nicht nur an, er fordert euch dazu auf, kehrt um von euren eigenen Wegen, von euren Sünden und glaubt an Jesus Christus. Wer an ihn glaubt und im Glauben an ihn festhält, der hat das ewige Leben. Amen.